Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadhammang Muniracha Sa Sunantu Sagamokkadam Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Dhamma Savanakalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Durch unsere Forschungsreise, die wir in Frankreich gemacht haben, ist mir nochmal ein Aspekt besonders deutlich bewusst geworden, der eben auch mit dem Metascan zu tun hat, dass es sehr darauf ankommt, wie wir sowohl dem Körper Erde begegnen, als auch unserem eigenen Körper begegnen. Oft ist ja die Haltung nicht von großer Wertschätzung und Liebe und Zuneigung und Anerkennung und Wohlwollen und Mitgefühl geprägt, sondern oft ist es ganz einfach, ja, das ist halt da. Der Körper ist halt da und die Erde ist halt da. Und oft ist sogar so ein materialistisches Weltbild, das damit verbunden ist, also das ist ein toter Körper, mit dem man machen kann, was man will. Und auch in den verschiedenen Religionen ist die Haltung dem Körper gegenüber eine sehr, sehr ähnliche. In den meisten Religionen, oder ich möchte fast sagen in allen Religionen, die ich so kenne, führt der Körper ein sehr stiefmütterliches Dasein. Oft wird der Körper mit was Sündigem verglichen oder in diese Ecke gesteckt. In der buddhistischen Tradition wird der Körper also auch nicht sehr wohlwollend betrachtet, sondern das ist halt ein notwendiges Übel sozusagen, mit dem man geschlagen ist. Manchmal wird sogar gesagt, das ist ein Sack voll Unrat. Ja, kann man sich ja vorstellen, was das für eine tolle Botschaft für den Körper ist, wenn man ihm so begegnet. Ja, du bist der Sack voll Unrat. Man kann sich vorstellen, wenn man uns so begegnet, und das können wir durchaus vergleichen, was macht das mit uns? Oder wenn man uns so gleichgültig begegnet oder so wenig wahrnehmend begegnet oder wenig wertschätzend begegnet oder wenn man uns so begegnet, ja, du bist eben da und du hast dein Ding zu machen irgendwie. Also das ist natürlich nicht wirklich wohltuend und das ist nicht heilsam. Und ich denke, da ist ganz, ganz viel zu heilen, auch in den spirituellen Traditionen, in den Religionen, wo ganz einfach dieser Aspekt oft ein bisschen in eine falsche Schublade gekommen ist. Und ich denke, dass wir diese sehr, sehr überhebliche Haltung der Erde gegenüber haben, eine sehr, sehr kalte, entfremdete Haltung der Erde gegenüber haben, das hat natürlich auch mit unserem religiösen Aufwachsen zu tun. Also das hängt schon alles, denke ich, sehr zusammen. In den indigenen Völkern, in den Naturvölkern oder in den ganz alten Traditionen, da war der Körper Erde war natürlich ein Lebewesen, das gewürdigt und gewertschätzt wurde oder wird. Wo das selbstverständlich ist, dass man dem mit großer Wertschätzung, großer Liebe, großer Achtsamkeit und Wachheit auch begegnet. Und eben auch versteht, dass wir in einem ganz, ganz engen Austausch mit der Erde sind. Und deswegen ist ja so auch ein bisschen unser neuer Weg, den wir beschritten haben, nicht nur in Anführungszeichen diese innere Arbeit zu machen, sondern auch das zu ergänzen mit einer äußeren Arbeit, mit einer äußeren, ja, Heilarbeit, kann man sagen, die aus dem auf der einen Seite daraus besteht, heilige Orte, die immer noch zu finden sind auf diesem Planeten, wieder aufzusuchen, wieder ihnen die entsprechende Wertschätzung und Würdigung und Liebe oder man könnte sogar sagen Lobpreisung zugutekommen zu lassen. Und auf der anderen Seite dann auch ausgestattet mit dieser Kraft der Kraftorte, der Kraftquellen, worüber wir ja schon gesprochen haben, uns auch Orten zuwenden, die nicht mehr heil sind, wo, wie es in der Gaia-Mantie, der Wissenschaft der Erde, könnte man dazu sagen, genannt wird, wo eben Onlays drüber liegen, Verdichtungen, Blockaden oder irgendwas drüber gestülptes über Orte, die an und für sich vielleicht einmal ganz heil waren und ganz natürlich und ursprünglich waren. Und wenn man unsere Welt so anschaut, dann kann man viele dieser Orte entdecken, man muss ja da nicht so weit gehen, wo man spürt, da ist was drüber gelegt über das, was da vielleicht drunter war oder was da mal als heiliger Ort war. Wir hatten da auch auf unserer Reise ein sehr bezeichnendes Erlebnis. Wir hatten ja, ich hatte kurz schon davon gesprochen, dass wir an dem Ort waren, wo die Dordogne mit der Weser zusammenfließt. Und dieser Ort ist immer noch recht ursprünglich. Also da, wo man in dem Film dieses Seegras, dieses sich wie in einer wunderbaren Melodie wiegende Seegras auch sehen konnte. Da ist ein ganz ein tolles Dorf auch an dem Ort, also so dass der Platz ist da noch richtig okay, relativ okay. Und dann sind wir ein Stück weiter gefahren und waren fast ein bisschen zufällig an dem Zusammenfluss von der Dordogne und der Garonne und haben uns schon gefreut, Mensch, wieder ein toller Ort, wieder ein heiliger Ort, Dordogne und Garonne, und sind dann da hingefahren und da ging richtige Straße raus. Wir sind immer weitergefahren und weitergefahren und wurde immer unangenehmer und unangenehmer. Es war nämlich ein riesiges Industriegelände, das da zu finden war. Und nicht, wie wir gedacht haben, da an den Ort, da kommen wir an die Spitze hin und erleben das, wo zwei Flüsse, manchmal auch ein weiblicher und ein männlicher Fluss, wo diese zwei Kräfte zusammenkommen und dann können wir dieses Zusammenfließen wieder bezeugen und erleben. Und das Gegenteil war der Fall. Wir haben das Industriegelände vorgefunden. Naja, und ähnlich ist es mit unserem Körper. Ja, da sind auch nicht mehr alle Körperbereiche ursprünglich und heil. Da sind auch Onlays drüber und Ablagerungen da und ja, Verkrustungen, Erstarrungen, ja, Hindernisse, Blockaden, Trübungen, wie immer wir dazu sagen wollen. Und ja, auch das können wir natürlich bei uns entdecken. Und das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir das uns bewusst machen, dass wir, wenn wir diese innere Arbeit machen, entfalten wir natürlich auch Kräfte, die uns dann später auch dabei unterstützen, eine äußere Arbeit zu machen. Eine äußere Arbeit, die eben auf der einen Seite darin besteht, vielleicht die Metasonne an verschiedenen Orten strahlen zu lassen oder den Regenbogen an einem heiligen Ort zu erleben. Und dann ausgestattet mit diesem heilen Netzwerk, das wir uns erschaffen können, indem wir verschiedene Orte besuchen und die auch erleben. Und dadurch entsteht ein Netzwerk in uns auch. Und ausgestattet mit dieser Kraft können wir uns dann auch Orten zuwenden, die vielleicht nicht mehr so heil sind. Wir haben da vor 2 Jahren auch ein Retreat gemacht im Hambacher Forst. Das ist ein Ort in Deutschland, der ja sehr viel Leiden abbekommen hat oder sehr viel erleiden muss. Ein Ort, wo viele, viele junge Leute auch dafür gekämpft haben, dass der Wald, der Hambacher Forst, bestehen bleibt. Ein ursprünglicher Wald noch, etwas, was ganz selten auch zu finden ist. Und ein heiliger Wald, kann man vielleicht sagen. Und dieser Wald musste eben anderen Interessen weichen. Interessen, die eben immer unter dem Deckmäntelchen, ja, wir müssen unseren Wohlstand sichern, wir müssen unsere Energieversorgung sichern. Unter diesem Deckmäntelchen wurde das eben abgeholzt oder zumindest der Großteil abgeholzt, sodass nur noch ein ganzer kleiner Bereich da ist. Und anstatt diesem Hambacher Forst ist jetzt eine riesige Wunde, ein Braunkohleabbaugebiet zu finden. Wenn man das einmal auf sich wirken lässt, dieses Loch, das 500 Meter tief ist und unendlich groß ist, man kann das nicht wirklich erfassen, weil es so groß ist, diese Wunde. Man kann es eigentlich so nur ein bisschen in Relation erfassen. Wir waren an einem Tag vorher, waren wir im Hambacher Forst und es ist schon noch, ich weiß nicht, ein Zehntel oder Fünftel von dem ursprünglichen Wald übrig. Und man geht dann durch den Wald durch und ja, schon noch auch, ja, da ist schon noch ein Wald da und irgendwann kommt man dann an die Abbruchkante und steht dann vor diesem riesigen Loch. Und dann am anderen Tag sind wir zu einem anderen Platz gefahren, wo man dieses Loch noch besser sehen kann, wo auch so eine Aussichtsplattform gestaltet wurde, wo die Leute hinkommen können, um dieses Wunderwerk der heutigen Technik auch zu bewundern. Und wo tatsächlich Leute hinkommen und da große Bewunderung auch haben für diese riesigen Schaufelräder, die da sich in die Erde reinfressen, wo an einer so einem Rad vielleicht, ich weiß nicht, so 20, 30 so Körbe dran sind und jeder von diesen Körben, die da reingehen, hat ungefähr das Volumen von einem Auto und das wird mit jedem. Und das läuft die ganze Zeit und frisst sich da in die Erde rein und das wird dann in einem Förderband wird es dann abtransportiert und ja und verwertet und der Abfall kommt dann auf die andere Seite, wo dann wieder zugeschüttet wird. Wobei auch da der Gedanke ist, damit man das noch besser verkaufen kann, dass da ein Naherholungsgebiet entstehen wird später einmal. Ja. Also alles sehr, sehr eigenartig, alles sehr, sehr entfremdet, alles ohne jegliches Gespür, was da stattfindet. Aber gleichzeitig hilft es natürlich nichts, da eben irgendwelche Konzerne oder irgendwelche Politiker dafür zu beschuldigen, sondern das ist ein Ausdruck von unserer Haltung, in der wir leben. Es ist auch ein Ausdruck von unserer Haltung, die wir vielleicht unserem Körper gegenüber auch haben oder vielleicht auch unserer Haltung der Erde gegenüber auch haben. Und da ist ganz, ganz viel zu heilen. Nochmal ganz kurz zurück. Wir waren dann auf der anderen Seite und dann sieht man den Wald. Dann ist dann so ein kleines Wäldchen noch zu sehen und diese, in dem wir gerade am Vortag waren und dann dieses riesige Loch und dann kann man ja ahnen, wie groß dieses Loch ist. Wir haben dann da praktiziert. Wir haben intensive Praxis gemacht. Wir haben immer wieder auch innegehalten, meditiert. Wir waren mit einer Gruppe da, haben einen Platz gesucht, wo wir gut im Kreis sitzen konnten und haben da ja unsere inneren Kräfte, so gut es möglich war, auch ja entfaltet und sind dann an die Abbruchkante hingegangen und jeder für sich und haben das bezeugt. Und das ist eine Heilarbeit, die aus der Zen-Peacemaker-Tradition kommt, wo es auch ja eine Anleitung gibt, wie wir Heilarbeit machen können. Und da geht es erst einmal darum, unwissend zu werden. Also all unser Wissen loszulassen, all das, was wir an Vorstellungen, an Konzepten, an Mustern auch haben, das alles loszulassen und sich wieder diesem Anfängergeist zu öffnen und dann mit diesem Anfängergeist eben sich dem zu stellen oder das zu konfrontieren, ja, und sich ja dem auch auszusetzen, kann man ja sagen. Und da ist bei mir, ich kann nur von mir sprechen, wir haben dann zwar eine Austauschrunde gehabt und es war erstaunlich, wie unterschiedlich dieses Erleben auch war. Bei mir ist eine tiefe Traurigkeit hochgekommen und ich bin dann ganz tief in dieses Gefühl, in dieses Mitgefühl auch reingegangen und habe dann über das Mitgefühl, das war dann schon auch sehr, sehr beeindruckend, einen tiefen Zugang zur Mutter Erde bekommen. Und habe dann so diese Verbundenheit und diese Einheit mit ihr so gespürt. Und dadurch wurde natürlich das Leiden nicht weniger. Aber ich hatte dann so das Gefühl, es ist ein schöner Beitrag, den ich da auch leiste, sodass Mutter Erde auch das Gefühl hat, das kriegt jemand mit, das spürt jemand, das nimmt jemand wahr, das bezeugt jemand, dieses Leiden, was mir da angetan wird. Und das ist dann natürlich wieder etwas, was sehr befriedigend auch ist und sehr erfüllend ist und wo man auch noch lang auch davon zehren kann. Und das ist etwas sehr Heilsames gewesen, obwohl es etwas Schwieriges war, was wir da erlebt haben. Und ähnlich, das ist vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel, ähnlich ist es ja auch mit unserem Körper. Da ist es ja auch so, dass ganz, ganz viele Ablagerungen da sind, Onlys da sind und wir uns oft auch nicht mehr trauen, uns da noch ranzumachen, weil es ganz einfach oft so ist, dass wir das Gefühl haben, das überfordert mich, was da auch an Ablagerungen, an Blockaden da ist und wir oft die Einstellung haben, wenn ich da nicht so genau hinschaue und wenn ich das vermeide, dann wird schon nicht da sein. Also so eine Vogel-Strauß-Politik, so wie kleine Kinder, die ja auch die Hände vor das Gesicht halten und dann ja, ist es nicht da. Und wir verhalten uns ja da ewig ähnlich. Wir halten auch die Hände vor das Gesicht und dann werden die Ablagerungen und die Onlays und die Blockaden, das wird dann schon nicht da sein. Ja. Gleichzeitig schenkt uns das Leben, möchte fast sagen, jeden Tag auch die Möglichkeit, auch an die blockierten Energien in uns ranzukommen, sei es durch irgendwelche Situationen, sei es durch andere Menschen, oft durch andere Menschen, die in unserem Leben da sind und die sich so verhalten, wie wir es vielleicht nicht wollen, sei es durch eigenes Verhalten, das wir dann auch nicht so toll finden, sei es durch irgendwelche äußeren Situationen, wo wir ganz einfach irgendwie immer wieder auf eine sehr mysteriöse Art und Weise auch mit dem konfrontiert werden. Beides ist da. Das Leben schenkt uns diese schönen Momente, schenkt uns die schönen Plätze, die schönen Orte, die Kraftquellen. Aber das Leben schenkt uns auch, oder was heißt schenkt, führt uns auch immer wieder an das Blockierte hin. Und hier haben wir eine Methode, wo wir nicht darauf warten müssen, bis das Leben uns da hinführt oder wo wir im Alltag da hingeführt werden oder durch eine schwere Krise oder Krankheit oder eine Enttäuschung oder einen Verlust hingeführt werden. Hier haben wir eine Möglichkeit mit diesem Metascan oder mit dem Bodyscan, wo wir systematisch üben können, uns sowohl für das Lichte in uns zu öffnen, als auch für das Dichte in uns zu öffnen. Und das Interessante dabei ist, dass all das, was wir in unserem Leben erlebt haben, sei es mental, emotional oder auch physisch erlebt haben, hat auch einen Niederschlag in unserem Körper. Also sozusagen, das ist das Gefäß, das viel aufnehmen muss, das viel ertragen muss, das viel abbekommt. Vielleicht ist deswegen auch unsere Haltung dem Körper gegenüber so negativ, weil wir eben so dieses, ja, der hat viel abbekommen und das will ich nicht so wahrhaben, das will ich gar nicht so mitbekommen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass der Körper natürlich ein wunderbares Gefäß ist, wo wir ganz viel Heilarbeit machen können. Weil was natürlich über unsere Emotionen vor allem in unseren Körper reingekommen ist, das können wir natürlich auch wieder auflösen. Und es ist fast, ich möchte fast sagen, es ist fast ein großes Geschenk, wenn wir vom Leben in Situationen gebracht werden, wo wir an blockierte Energien rankommen. Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass wir da rankommen. Also gerade bei traumatischen Erlebnissen ist es ganz, ganz schwierig, da ranzukommen. Traumatische Erlebnisse haben zur Folge, dass die Energie erstarrt. Und diese erstarrte Energie eben in uns vorhanden ist, aber eben nicht mehr wirklich zugänglich ist. Gleichzeitig ist sie am Wirken, gleichzeitig ist sie da und bestimmt auf eine vielleicht nicht so schöne Art und Weise doch auch unser Leben. Und da jetzt ranzukommen an so eine blockierte oder kalte oder erstarrte Energie, ist natürlich die Möglichkeit, die auch wieder ins Fließen zu bringen. Und nicht, indem wir sie ablehnen, indem wir sie wegschieben, indem wir sie vermeiden, sondern indem wir uns für diese Energie, für diese erstarrte Energie, für diese blockierte Energie öffnen. Dass wir sie, so gut es uns möglich ist, wahrnehmen, annehmen und heilen lassen. Es ist die Formel, die ich vor vielen Jahren kreiert habe. Diese, wir haben da eine Wahl, wie wir uns selber, wie wir der Welt, wie wir unserer Mitwelt, unserem Mitmenschen, wie wir dem Leben überhaupt begegnen. Wir haben diese Wahl. Wir können das vermeiden. Wir können in die Opferhaltung gehen. Wir können ins Projizieren gehen. Wir können in die Flucht gehen, dass wir uns immer wieder ablenken. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir das Leben eben verneinen, wie wir dem Leben sozusagen immer das Schild vorhalten: ich will mit dir nichts zu tun haben, ich will woanders hin. Oder wir haben die Wahl, wir können uns dem Ganzen auch stellen, wir können einmal da bleiben. W, wahrnehmen, A, annehmen, H, L, heilen lassen. W, A, H, L, wir haben eine Wahl, wahrnehmen, annehmen, heilen lassen. Und es ist tatsächlich ein großes Geschenk, wenn man davon erfährt: Mensch, ich habe ja Wahl in meinem Leben. Ich bin dem Ganzen ja nicht hilflos ausgesetzt. Ich kann ja einen ganz anderen Weg einschlagen. Ich kann zum Beispiel den Weg einschlagen der Wertschätzung, der Aufmerksamkeit, der Würdigung, den Weg der Liebe, den Weg des Mitgefühls, den Weg der Freude, der Mitfreude. Und das kann ich in der Außenwelt üben und das kann ich in der Innenwelt üben. Also das vielleicht als wichtigste Qualität für den Metascan, für diese Möglichkeit, durch den Körper durchzugehen. Indem wir durch den Körper durchgehen und von einer Stelle zur nächsten weitergehen, findet immer wieder auch ein kurzes Innehalten statt. Wir nehmen das wahr, wir erleben das, wir spüren das, wenn wir eine gewisse Übung haben, und lassen es wieder los und gehen zum nächsten Körperbereich, zur nächsten Körperstelle. Und allein durch dieses kurz hingehen, loslassen, weitergehen, findet ein Loslassen statt, findet ein Heilen statt. Also manchmal wird auch gefragt, ja, wie kann ich denn loslassen? Wie geht denn das Loslassen? Ich sage dann immer, ja, wenn du bei der Schulter bist und zum Ellbogen kommen willst, dann musst du die Schulter loslassen, musst du sozusagen die geistige Hand aufmachen, musst es loslassen und nur so kannst du weitergehen und dann beim Ellbogen ankommen. Und vielleicht auch in dem Zusammenhang, deswegen ist auch die Metapher einer Reise so schön. Um eine Reise antreten zu können, müssen wir unseren gewohnten Ort loslassen, unsere Komfortzone, unsere Sicherheit, unser Bekanntes, müssen wir das loslassen, um uns auf die Reise zu machen. Auch in einem Meditationskurs, gleiche Vorgang. Um einen Meditationskurs machen zu können, müssen wir schon mal das Zuhause loslassen, müssen hierher kommen. Um wirklich dann tiefer in einen Prozess einsteigen zu können, müssen wir die alten Gewohnheiten, die alten Formationen, die alten Sicherheiten, das müssen wir alles loslassen. Das alte Wissen, all das gilt es loszulassen und uns zu öffnen für das, was jetzt auf uns zukommen möchte, was das Leben uns jetzt präsentieren möchte. Und das Leben ist voller Weisheit und voller Liebe. Und präsentiert uns schon das, was wir brauchen zum Heilwerden. Wir verstehen es oft nicht. Wir kapieren es oft nicht. Warum ist dieser Mensch jetzt in mein Leben gekommen? Muss das sein? Warum ist diese Situation jetzt in mein Leben gekommen? Muss das sein? Warum bin ich jetzt krank geworden? Muss das sein? Warum, warum, warum? Ja. Wenn wir genauer hinschauen, können wir feststellen, dass all das dazu beitragen kann, wenn wir uns dafür öffnen, dass wir rauskommen aus unserem Gefängnis, aus unserem blockierten Sein, aus unserem Kokon, dass wir ja uns da befreien können. Gleichzeitig ist die große Schwierigkeit, der wir da gegenüberstehen, ist eben, dass nicht gleich das Licht uns überschwemmt und über uns kommt, sondern wir oft erst einmal auch mit dem Dichten konfrontiert werden. Wobei auch das Lichte, das wir uns so sehr wünschen, oft nicht wirklich erkannt wird. Und wir oft vor dem Lichten auch zurückschrecken oder das Gefühl haben, wenn ich mich dem zu sehr aussetze, dann verliere ich die Kontrolle. Es kann auch in der Meditation eine Schwierigkeit sein, eine Blockade sein. Es wird in der Meditation, fängt es an, einmal ein bisschen weit zu werden. Die Gedanken gehen ein bisschen in den Hintergrund und es fängt an, einmal ein bisschen stiller und weiter zu werden. Und was sagt der Geist? Oh, das ist jetzt aber ein bisschen unbekannt. Also da fange ich jetzt lieber wieder an zu denken, da kenne ich mich wenigstens aus. Ich meine, das sagt der Geist nicht, aber das unterschwellig macht das so. Und dann gehen wir wieder zurück in unsere alten Gewohnheiten, in unsere bekannten Abläufe, in unsere Geistesformationen und halten uns da wieder auf. Und da gehört schon auch ein gewisser Mut dazu und Vertrauen, ein Trauen dazu, sich auf den Weg zu machen und das Alte mal loszulassen, sich auf die Reise zu begeben. Und hier haben wir heute nochmal eine neue Methode auch kennengelernt, die wir ganz optimal einsetzen können auf unserer Reise, wo wir systematisch das Loslassen üben können, wo wir systematisch auch das Spüren lernen. Das ist ja auch so etwas, was oft gefragt wird, ja, wie kann ich wieder spüren? Bei mir ist alles so, ja, irgendwie alles fühlt sich so entfremdet an, so eher kühl an, so ich bin nicht mehr verbunden, ich bin so außen vor, ich bin so abgetrennt von sowohl von der Mitwelt als auch von mir selber. Ja. Wie kann ich wieder ins Spüren kommen? Und das ist natürlich eine weitere große Schwierigkeit. Wir leben in einer Gesellschaft, wo das nicht gerade gefördert wird, das Spüren. Im Gegenteil, der Kopf wird gefördert. Wissen, Wissen, Wissen. In der Schule wird nicht das Spüren gefördert, gelehrt, sondern das wird uns unendlich viel Wissen wird uns da eingetrichtert. Jetzt auch diese ganze Computerwelt, Internetwelt, die World Wide Web hat vor allem auch als Hauptausrichtung, dass wir möglichst viel Wissen zugänglich haben. Das ist auf der einen Seite, ist es schon auch toll, dass wir zum Beispiel alle spirituellen Wege zugänglich haben, das Wissen aller spirituellen Wege zur Verfügung haben, das ist toll. Und gleichzeitig geht eben da auch wieder vielleicht unsere Spürsamkeit ein bisschen verloren. Wieder dieses zu sehr in den Kopf kommen und zu wenig in Spüren kommen. Und das wissen all diejenigen, die an einem Computer arbeiten, das ist eine anstrengende Arbeit und ja, das geht auch oft auf Kosten der Spürsamkeit, wo man dann eben am Abend auch sehr, sehr erschöpft ist, obwohl man den ganzen Tag körperlich gar nichts gemacht hat, nur ein bisschen mit den Fingern hin und her gegangen ist und trotzdem ist man am Abend total erschöpft, weil ganz einfach unwahrscheinlich viel auf uns eingeströmt ist und unwahrscheinlich viel verarbeitet werden musste. Und um das zu verarbeiten, ja, muss man vielleicht auch wieder so ein bisschen dumpf werden oder ein bisschen, ja, nicht zu sehr in die Spürsamkeit zu gehen. Also da, ich möchte jetzt nicht die Computerwelt ganz schlecht machen, aber vielleicht da auch einen gewissen Mittelweg auch finden, da in eine gewisse Balance auch zu kommen. Oder was ich mir manchmal vorstelle, es wäre ja toll, wenn Computerprogramme entwickelt werden würden, die uns dabei unterstützen, in unsere Spürsamkeit zu kommen, in unsere Achtsamkeit, in unser Dasein zu kommen. Also das wäre doch, so wie gestern Abend, dieser kurze Film, dieser Video, das ist ja auch etwas, wo man die Technik benutzen und verwenden. Wir haben die Kamera dabei gehabt, wir haben gefilmt, wir haben Bilder gemacht und wir haben das mit Musik unterlegt und das zusammengestellt, besser gesagt, die Tanja hat das gemacht und das die Bilder zusammengestellt und so, dass da etwas entstanden ist, das natürlich auch die Fähigkeit hat, uns so zu bannen, uns da auch ein bisschen reinzuziehen und uns in den gegenwärtigen Moment zu bringen, uns mit den Kraftquellen zu verbinden, uns vielleicht auch irgendwie zu berühren. Also dafür ist es ja super gut. Also ist ja auch nicht was Schlechtes, sondern was Tolles, wie wir es auch verwenden können. Und da vielleicht auch schauen, wo immer man vielleicht am Arbeitsplatz ist, wenn man Softwareentwickler ist, vielleicht kann man in der Richtung was entwickeln. Oder wenn man so eine, ja, so eine Plattform entwickeln kann, wo man so Kraftquellenforscher, wo sich die austauschen können oder was auch immer. Da kann man, denke ich, in die Richtung kann man sehr viel auch noch entwickeln. Ja. Ja, das Schwierige der Spürsamkeit. Auf der einen Seite haben wir alle irgendwie die Sehnsucht, wieder mehr zu spüren, was vielleicht auch dadurch zum Ausdruck kommt oder überhaupt zu spüren, dass immer extremere Dinge auch erfunden werden, wo Leute dann wirklich, wo sie Sportarten machen können, wo man sich extrem vielleicht spürt. Wir waren da auch auf unserer Reise am Atlantik und das war schon auch spektakulär, so diesen Wind, diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, den Surfern da zuzuschauen. Da gibt es Surfer, die so einen Gleitschirm haben und mit diesem Gleitschirm dann lassen sich die vom Wind ziehen und haben das Surfboard an den Füßen festgeschnallt und zischen da mit einer unglaublichen Geschwindigkeit da über das Wasser drüber und wenn dann einmal eine hohe Welle kommt, dann fliegen die da weg. Also da war einer, das war so toll, dem zuzuschauen, da hat man richtig die Freude auch so gespürt. Da ist er da über die Welle, da ist er nach oben geschossen, also ich weiß nicht, 6-7 Meter, hat da oben ein Salto gedreht, ist wieder runtergekommen und wieder weiter diesen Wellentritt gemacht. Also allein das Zuschauen hat also unglaublich viel Freude auch schon gemacht. Man konnte auch erahnen, wie viel Freude der dabei hatte. Ja, ich bin früher Ski gefahren und auch ziemlich intensiv und kann das schon auch nachvollziehen, wie viel Freude damit verbunden ist. Aber wenn immer extremere Sachen erfunden werden müssen, um überhaupt noch ins Spüren zu kommen, dann ist natürlich vielleicht auch irgendwann einmal eine Grenze erreicht. Also so von dem kommt man gerade hoch von dem ja, Red Bull, die ja da so eine ganz spezielle Abteilung haben, wo sie immer noch spektakulärere Sportarten entwickeln und wo ja auch viele Unfälle entstehen oder passieren. Also das ist dann natürlich schon sehr, sehr fraglich, wenn dann diese spektakulären Dinge mit viel, viel Leiden dann auch verbunden sind. Aber eben auch vielleicht ein Ausdruck dafür, für eine Welt, wo wir irgendwas Besonderes brauchen, weil wir das Normale spüren, nicht mehr gewohnt sind oder nicht mehr selbstverständlich ist, dass wir rausgehen. Hier ist ja auch so ein toller Platz. Ich war heute Morgen auch an der Stupa, wo Ayakema, ja die Asche von Ayakema drin ist, wo allein die Stupa ja natürlich auch eine starke Ausstrahlung hat und der Platz ist wunderschön gestaltet mit dem Teich und dem kleinen Springbrunnen, den Seerosen, die da sind. Also das ist ja schon auch eine Freudenquelle da unten. Und dann eben der Lavendel, der da außen ist und die Bienen und die Insekten, die da sind. Also da dieses Surren und Schwirren und diesen kleinen Kolibri auch zu entdecken, der immer seinen Rüssel da reinsteckt. Also das ist ganz einfach auch eine erfreuende Welt, die da vorhanden ist. Und man muss da jetzt nicht nach Frankreich an den Atlantik fahren, sondern das ist hier auch vor Ort und vielleicht auch zu Hause im Garten, wenn im Frühjahr die Schneeglöckchen aufgehen oder die Himmelsschlüssel dann wachsen oder ja, irgendwelche Sträucher zum Blühen anfangen. Oder wenn man einen Gemüsegarten hat und dann, das ist ja auch sowas Beglückendes, wenn man dann sieht, wie der Samen aufgeht und dann wie dann so ein kleines Pflänzchen entsteht. Das ist ja ein Wunder, das ist ja eigentlich nicht irgendwie in Worte zu fassen. Und dann wächst es und wächst und wird immer größer und irgendwann kommen dann Blüten und dann setzen kleine runde Bällchen da an und die werden dann größer und größer und werden dann immer röter und irgendwann sind dann Tomaten da dran. Und wir können uns von den Tomaten, die wir selber gezogen haben, können die Pflanze vielleicht fragen, ob das okay ist, dass wir diese Früchte ernten können und gehen in einen Kontakt mit dieser Pflanze und sie gibt uns die Erlaubnis, dass wir diese Früchte ernten und wir haben ein tiefes, beglückendes Erlebnis, wo man nicht irgendwo irgendwas Spektakuläres machen muss, sondern wo wir zurückkommen wieder zu diesen eigentlich ursprünglichen Dingen, wo es selbstverständlich war, wo ich aufgewachsen bin. Wir hatten einen kleinen Bauernhof, so neben Erwerbslandwirtschaft, da waren die Dinge und dann natürlich einen Gemüsegarten. Es war alles selbstverständlich. Ja. Früher als Kind wusste ich es nicht so wertzuschätzen. Jetzt hat mit einem gewissen Alter erinnere ich mich oft sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück, auch an den kleinen Bauernhof. Klar, wir hatten zwei Kühe und zwei Stiere. Das waren natürlich auch, die Kühe sollten Milch geben, haben auch Milch gegeben und die Stiere wurden hergezogen, dass sie irgendwann verkauft wurden. War natürlich nicht so optimal. Auch ein Schwein wurde mitgefüttert und das wurde natürlich auch irgendwann geschlachtet. War natürlich nicht so optimal. Haben wir, Gott sei Dank, wurde uns das immer ein bisschen erspart, das ist Schlachten. Meistens stattgefunden, wenn wir nicht da waren. Ja, und gleichzeitig, wenn ich zurückdenke, war die Atmosphäre da, wenn ich da zum Opa in den Stall gegangen bin, das war irgendwie was Besonderes. So irgendwie so eine gemütliche Ausstrahlung. Und auch in die Küche, wenn ich dann bei meinen Großeltern in der Küche war, das war auch, da war ein Sofa drin, Wamslerherd, wo man mit Holz Feuer gemacht hat. Das war die einzige Energiequelle, wo man gebraucht hat. Man hat ja eh alles, hat sie in der Küche abgespielt. Da hat man warm gehabt, da hat man gekocht, da hat man heißes Wasser damit gemacht. Da hat man nicht so viel Energie gebraucht. Ja, eine andere Welt. Einfachere Welt. Aber vielleicht auch eine Welt, die wir uns auch wieder erschließen können, wo wir auch wieder ein bisschen einfacher werden können. Ja. Selber wieder Gemüse anbauen. Selber das Brot backen, das eigene Brot, das ist ja auch was sehr Heiliges. Im Vater Unser wird das ja nicht umsonst erwähnt. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ja. Das ist ja auch ein tiefgehender Wunsch oder eine tiefgehende Botschaft, die damit verbunden ist, dass wir nicht hungern müssen, aber eben, dass wir auch was zu teilen haben. Ein Brot, selber Brot backen ist etwas sehr, sehr Heiliges auch. Selber das eigene Mehl mahlen, zu sehen, wie man das Korn, wie das dann gemahlen wird und dann, wie man da auch Energie reingibt und dann mit dem selber gemahlenen Mehl dann das Brot zu backen, das dann wieder ein Wunder irgendwie so schön wird. Und total gut schmeckt. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, so ein gerade frisch gebackenes, warmes Brot anzuschneiden und das vorher vielleicht zu segnen und dann anzuschneiden, als wenn man irgendwo halt auf die Schnelle im Supermarkt sich das Ganze holt. Es ist schon auch okay, das so zu machen, vielleicht auch ein bisschen mit mehr Bewusstheit, mit ein bisschen mehr Dankbarkeit. Aber da ist, denke ich, ist viel, viel möglich, viel, viel Luft nach oben in einer ganz einfachen Welt. Wie gesagt, es muss nicht diese spektakuläre Welt sein. Es darf aber auch die spektakuläre Welt sein. Also ich war da schon ein bisschen neidisch auf denjenigen, der da über die Wellen gepäst ist. Ich meine, jetzt bin ich in einem Alter, wo das nicht mehr in Frage kommt, aber früher beim Skifahren, wir waren halt auch mein Bruder und meine Cousins, also wir waren schon auch eine Clique, da wo man sich natürlich gegenseitig auch angesteckt hat und da wo immer eine Falllinie gefahren worden ist, also der Hang konnte noch so steil sein. Und je steiler das war, desto mehr Spaß hat es natürlich gemacht. Und je buckliger das Ganze war, umso mehr Freude war damit verbunden. Oder Tiefschnee ist natürlich ein Erlebnis, wo auch sehr, sehr beglückend sein kann. Und da hatte ich sehr viel Mitfreude auch. Ich schaue da auch total gern zu, wenn da jemand so einen Sport so ausübt. Weiß aber auch, wie viel Übung dazu gehört, bis man mal in so einer Phase ist. Und da gab es natürlich auch viele, viele Surfer, die da so im Anfangsstadium waren, also die nicht mit so einem Ding da rumgefahren sind, sondern die so mit den Wellen so versucht haben, überhaupt einmal aufs Brett zu kommen. Also da gehört viel Übung dazu, bis man mal dann so abheben kann. Ja. Vielleicht auch ein Gleichnis für die Meditation, da gehört auch viel Übung dazu, bis man dann einmal abheben kann. Ja. Hier haben wir mit dem Metascan eine wunderbare Möglichkeit, wo wir tatsächlich gut üben können. Verwendet die Methode jetzt auch für euch, abwechselnd mit der Atembetrachtung, mit der Gehmeditation, die liebende Güte-Meditation haben wir ja auch schon kennengelernt, wo wir Dankbarkeit haben oder so einen Platz sich vorstellen, so einen Kraftort sich vorstellen und jetzt halt eben durch den Körper durchgehen. Und ja, dieses Spürsamwerden, vielleicht inspiriert uns das, vielleicht ist diese Tendenz, ja, ich gehe dieses Risiko ein, ich werde wieder spürsamer, ich werde den Weg gehen, ich werde dadurch natürlich auch ein bisschen verletzlicher und setze mich mehr wieder dem allem aus, was so auf mich zukommt, aber das ist es mir wert. Ich weiß auch, wie ich damit umgehen kann, wenn auch zu viel auf mich einströmt. Ich kann immer noch wieder dicht machen, das kann ich ja immer machen. Kann mich abwenden, kann vielleicht mir auch so ein bisschen eine Ruhezone zu Hause schaffen. Ich kann vielleicht dann den Schluss fassen, dass ich sage, ich muss mich ja dem Ganzen nicht ständig aussetzen. Ich muss ja nicht ständig einen Fernseher laufen haben oder ich muss ja nicht, wenn ich von der Arbeit heimkomme, wieder an den Computer gehen. Oder ich kann ja das Handy auch mal ausschalten und muss nicht immer erreichbar sein. Also das ist ja auch eine Wahl, die wir haben, wie wir unser Leben auch gestalten können. Ja. Klar, wenn man einen Beruf hat, der mit dem Computer zu tun hat, dann muss man da auch irgendwie da sein. Aber auch da hat man die Möglichkeit, denke ich, an jedem Arbeitsplatz hat man die Möglichkeit, immer wieder sich auch einmal so eine gewisse Auszeit zu nehmen, innezuhalten, einmal wieder zu sich zu kommen, zu spüren, wie man sitzt, die Pobacken zu spüren, vielleicht ein paar Atemzüge bewusst zu erleben. Vielleicht auch hat man bei der Firma, bei der man arbeitet, einen Garten, wo man Gehmeditation machen kann, barfuß auf dem Rasen gehen kann oder wo man, wenn man Mittag isst, sich ein bisschen zurückziehen kann und das Essen alleine einnehmen kann und nicht nur schnell, schnell, schnell rein und wieder weiter. Also wir haben da schon auch Möglichkeiten, wie wir unseren normalen Alltag auch anders gestalten können, sodass eben diese Spürsamkeit vielleicht wieder mehr auch Raum bekommt. Hier beim Metascan, beim Durchgehen durch den Körper, ist ein ganz wichtiger Effekt, ein ganz segenreiches Resultat, das wir bekommen. Wir werden spürsamer. Wir können nicht die Methode immer wieder machen, wenn wir es regelmäßig üben und nicht mehr und mehr spüren. Am Anfang kann es durchaus sein, dass wir noch nicht so viel wahrnehmen und spüren, aber mit der Zeit wird es auf alle Fälle mehr werden. Aus eigener Erfahrung, ich habe am Anfang auch nicht alles gut gespürt. Aber ich habe natürlich jetzt inzwischen schon so viel geübt und immer wieder auch, wenn ich es anleite, in dem Kurs werde ich es noch öfter anleiten, da muss ich natürlich auch sehr aufmerksam durchgehen und immer wieder auch selber reinspüren. Und das ist auch eine tolle Hilfe für mich, auch das auszudrücken und zu sagen. Dadurch natürlich bin ich auch gezwungen, einigermaßen konzentriert zu sein und dadurch natürlich auch noch mal tiefer ins Spüren auch reinzukommen. Ja. Und ich merke immer jedes Mal wieder, wie gut mir das tut. Es ist auch jedes Mal ein Reinigungsprozess damit verbunden. Also das ist vielleicht auch was, wenn man das Gefühl haben, wie findet denn jetzt dieser Reinigungsprozess statt? Wie findet denn der Weg vom Dichten zum Lichten statt? Ja. Ich habe das, glaube ich, schon deutlich angeleitet, dass wir tatsächlich in uns reinspüren, das Lichte, das Weite, das vorhanden ist, noch mehr zur Entfaltung bringen und das Dichte, das Blockierte, das eben dem Raum geben, sodass das auch da sein darf und vielleicht auch noch so ein bisschen mit Liebeskraft oder mit Metta-Kraft, Kraft der Kraftquellen eben auch bestrahlt werden kann. Die Sonne ist so irgendwie naheliegend, weil es eben das mit dem Bestrahlen auch toll zum Ausdruck kommt, aber wir können natürlich auch andere Kraftquellen verwenden und uns da am Anfang auch damit beschäftigen. Wir können auch am Anfang eine liebende Güte-Meditation machen, wo wir erst einmal die Kraft von den Kraftquellen in uns hochbringen und dann mit der Kraft dann durch den Körper durchgehen. Ist auch eine schöne Möglichkeit. Vielleicht werden wir es in dem Kurs auch machen, mal eine liebende Güte-Meditation oder Kraftquellen-Meditation und dann erst vielleicht durch den Körper durchzugehen. Ja, die Spürsamkeit, der Reinigungsprozess, der Heilungsprozess. Auch wenn wir unten durch die Zehen dann rausgehen oder durch die Fingerspitzen rausgehen, das ist nochmal so ein Loslassen, wo man so, manchmal habe ich das Gefühl, wo nochmal so ein bisschen so eine verdichtete Energie oder so nicht eine freifließende Energie dann da rausfließen darf. Also auch natürlich im Alltag eine Möglichkeit, die wir haben, wenn wir im Alltag merken, Mensch, jetzt ist da wieder was Dichtes da, Blockiertes da oder da fühlt sich richtig brennend an. Also so im Bauchbereich vielleicht so ein brennendes Gefühl, so im Oberbauchbereich, da sind oft die ärgerlichen, ablehnenden, hasserfüllten Emotionen abgelagert. Was vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt ist bei dieser Methode, dass die Emotionen, die wir haben, die suchen sich auch ihre Stellen im Körper. Und viele der Emotionen sind im Kopfbereich, im Stirnbereich abgelagert. Gerade wenn man viel denken muss, ist es da. Wenn viel Anspannung da ist, kann das im Stirnbereich, Augenbereich, auch im Kieferbereich kann das sich ablagern. Wo wir so einen verspannten Kiefer bekommen, wo eben dieses Verbissene, ich will das endlich durchbringen, ich will meinen Willen durchsetzen, ich muss das schaffen. Und die Haltung natürlich dann auch in der Meditation und dann merkt man, Mensch, der ganze Kieferbereich ist ja angespannt oder ich wäre jetzt schon mal in einen ruhigen Zustand kommen, ich wäre es jetzt schaffen, dass ich keine Gedanken mehr habe. Und dann ist da oben im Stirnbereich, im Augenbereich, verkrampft sich's richtig. Also da bitte lockerer werden, wir können da nichts erzwingen, können üben, aber wir können nichts erzwingen. Natürlich, Gier lagert sich im Halsbereich ab, so man kriegt nicht genug rein. Also da gibt's ja auch so in der tibetischen Tradition so Figuren, die so die hungrigen Geister werden die genannt, die so einen großen Kopf haben, einen großen Mund haben und einen großen Bauch haben und einen ganz dünnen Hals haben, wo also da viel da reingeschoben wird, aber das irgendwie nicht unten ankommt, sodass dieses Hungergefühl nicht weniger wird. Es passt ganz einfach durch den Hals nicht durch, durch diesen Gierschlund passt es nicht durch. Das ist die Begierde. Aber da kann auch Wut da sein, also im Halsbereich kann auch Wut da sein. Ich habe einen dicken Hals, es wird mir alles zu viel. So, gerade wenn so Wut da ist, die mit Ohnmacht auch verbunden ist, wo wir nichts machen können und dann manifestiert sich das im Halsbereich. Was auch im Halsbereich zu spüren ist oder so im oberen Brustbereich auch, das zieht sich darauf in den Halsbereich, bis in den Kinnbereich auch rein, das kann Trauer sein, wenn man Verlust erlitten haben hat oder irgendeine andere Enttäuschung oder irgendwas, was uns berührt und wo uns unser tiefes Mitgefühl auch auslöst. Das kann oft da in dem Bereich auch zu finden sein. Trauer. Ärger, wie gesagt, hier im Oberbauchbereich, der Hass, wo es dann manchmal auch richtig brennt, und wo wir dann oft die Tendenz haben, irgendjemand anders ist schuld, weil ich da drin das Brennen habe. Und natürlich, wenn jemand anders daran schuld ist, es kann schon sein, dass sich jemand komisch benimmt oder dass irgendwas im Leben wieder auf uns zukommt oder dass die Politiker wieder nicht auf die Reihe kriegen oder irgendwelche Strategien entwickeln, wo man denkt, muss ich mich doch ärgern? Klar gibt es jeden Tag ständig solche Situationen oder Menschen oder was auch immer, wo wir uns ärgern können. Aber ist es nicht unsere Wahl, ob wir uns ärgern wollen oder ob wir uns dem ausliefern, ob wir da in die Opferhaltung gehen, weil die Welt so furchtbar ist, deswegen muss ich mich ärgern? Das ist doch ein vollkommenes Hergeben der Verantwortung. Ist doch viel sinnvoller, die Verantwortung für sich selber zu übernehmen und zu sagen, ich habe ja eine Wahl, ich muss mich ja nicht ärgern. Oder wenn ich mich ärgere, dann kann ich anders damit umgehen. Dann kann ich diese blockierte Energie, diese brennende Energie, dann kann ich nicht so schnell wie möglich versuchen, die wegzukriegen, loszuwerden, so in den Fluchtmodus zu gehen, sondern ich kann sagen, ich kann auch einmal da bleiben. Ich kann mich dem auch einmal stellen. Nicht immer wieder weg, weg, weg. Ich will mit dem Leben nichts zu tun haben. Ich will raus, ich will weg. Was der Buddha den Nicht-Daseinstrieb genannt hat. Es wird mir alles zu viel, ich will nur noch weg. Und da haben wir natürlich unendlich viele Möglichkeiten, wie wir weg können. Also da wird viel entwickelt und viel geboten und unendlich viele Möglichkeiten, wo wir uns wegbewegen können. Wenn es körperlich nicht ist, dann hat es zumindest mental möglich. Jetzt beim Heilungsprozess bleiben wir mal da und stellen uns dieser von außen vielleicht ausgelösten Blockade und versuchen, das wahrzunehmen, dem Raum zu geben, das anzunehmen, das anzuerkennen und keine weitere negative Energie dem zufügen, keine weiteren negativen Gedanken dem zufügen, sondern das einmal in Ruhe zu lassen, das heilen zu lassen. Alles wird sich auflösen, alles ist vergänglich, auch Blockaden, auch Verdichtungen, wenn wir es auflösen lassen, wenn wir es in Ruhe lassen und nicht immer wieder nochmal neu eingreifen. Aber da muss ich mich da ärgern und dann kommt die nächste Geistesformation und aus der Geistesformation entsteht dann auch wieder eine ärgerliche Hassformation und dann wird dieser Bereich noch mehr angetriggert. Oder noch wunder und noch schmerzhafter. Aber es ist eben da auch nicht immer einfach, da einen guten Mittelweg zu finden, gut in die Balance zu kommen. Nicht sich zu viel zuzumuten auch. Drum, vielleicht gerade in dem Kurs möchte ich besonderes Augenmerk darauf richten, kümmert euch um Kraftquellen, kümmert euch um heile Emotionen, kümmert euch um schöne Dinge im Leben, sodass dann eine gewisse Kraft da ist, mit der wir uns dann auch dieser Aufgabe, diesen blockierten Energien dann auch stellen können, wo wir dann vielleicht einen Moment, einen Augenblick dran verweilen können und dann gehen wir wieder weg und denken wieder an die Kraftquelle, denken wieder an was Schönes, an was Erfreuliches, denken vielleicht, was wir erlebt haben in unserem letzten Urlaub oder was auch immer, wo eben ein gutes Gefühl hochkommt und dann, wenn wieder ein gutes Gefühl da ist, gehen wir wieder zurück. Es wird in der Traumatherapie wird das Pendeln genannt, wo wir immer wieder hin und her pendeln, immer wieder an die erstarrte Energie hingehen und dann wieder zurückgehen und dann wieder hingehen und wieder zurückgehen. Und dadurch kann es sein, dass die erstarrte Energie auch in Bewegung kommt. In der schamanischen Tradition wird auch mit Krafttieren auch gearbeitet oder schamanische Reisen werden da gemacht. Ich habe da leider, muss ich sagen, keine Ausbildung, aber es macht auch Sinn, dass wir auch nicht nur Kraftquellen örtlicher Art finden können, sondern dass wir auch natürlich Krafttiere auch finden können, die wir in unserem Leben vielleicht sowieso haben oder wo eine Tendenz da ist, zu denen wir vielleicht eine tiefe Verbundenheit spüren. Bei mir ist zum Beispiel der Bison. Ich war letztes Jahr in einem besonderen Projekt, an einem besonderen Platz, in einer besonderen Gemeinschaft in Tamera in Südportugal. Und da gibt es auch einen Steinkreis in Tamera, in dieser Gemeinschaft. ich glaube, 96 Steinen. Und ein Teil der Übung, wir haben da einen Kurs mitgemacht, Teil der Übung bestand darin, wir haben eine Nummer bekommen und haben sozusagen dadurch einen Stein zugewiesen bekommen. Ja, und ich bin dann zu meinem Stein gegangen und habe mich da niedergelassen, habe versucht, Kontakt mit dem Stein aufzunehmen und habe dann auch die Bedeutung des Steines versucht zu erfassen. Es war eben mit dem indigenen Bewusstsein in Kontakt zu kommen. Das war die Qualität, die Aufgabe dieses Steines, das indigene Bewusstsein wieder zugänglich zu machen. Das hat mich schon sehr berührt. Und dann bin ich einmal ein paar Meter weggegangen und schaue den Stein so von ein bisschen Entfernung an und dann habe ich einen Bison gesehen. Den Kopf von einem Bison. Und da war ich so tief berührt, sind mir die Tränen gekommen und dachte, das gibt's doch nicht, dass der Stein, dass das ein Bisonstein ist. Und jetzt auf dieser Reise, ihr habt es ja gesehen, das war wirklich mehr als zufällig, wir waren unterwegs, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hin waren, auf einmal ein Schild, Bison, wie war das, Bison, Bisonaufzucht. Wir waren schon vorbei an dem Schild, da haben wir gesagt, da müssen wir umkehren. Sind wir wieder zurückgefahren ein Stück und sind dann zu der Bisonaufzucht gefahren und dann, also das war schon auch ein besonderes Erleben. Also haben wir uns gleich gut verstanden. Es war eigentlich Mittagszeit und die Besitzerin hat gesagt, eigentlich ist jetzt Mittagszeit und keine Gruppe wird da rumgeführt und hat dann aber nochmal mit ihrem Partner gesprochen und hat dann gesagt, okay, wir müssen natürlich ein bisschen was dafür bezahlen, aber sie gibt uns eine Extraführung. Da sind wir in ihren Land Rover eingestiegen und dann hat sie uns zu den Bisons gebracht. Und dann habe schon gedacht, ja, dann war wirklich ein ziemlich unebener Weg und ziemlich tiefe Pfützen und habe mir gedacht, jetzt wird die da stehen bleiben. Und auf der anderen Seite vom Zaun waren eben die Bisons. Dann mal irgendwie ist die dann da weitergefahren und da durch diesen Morast gefahren und ich mir schon gedacht, jetzt wenn wir da mitten in dem Morast stecken bleiben, die Bisons um uns rum sind, ist vielleicht auch nicht ganz optimal. Aber die waren so friedlich und wir sind dann da mitten in die Herde rein und konnten dann aus dem Land Rover heraus, konnten wir dann den Kontakt mit dem Bison spüren. Das war ja auch, was für ein Geschenk. Und haben dann natürlich auch Aufnahmen machen können und sie hat uns dann auch immer wieder ein bisschen rumgeführt und sie hat uns dann viel erklärt und wir haben dann gemerkt, da ist eine ganz tiefe Herzensverbindung auch zu dieser Frau da, die da ein großes Stück Land, ich weiß nicht mehr, 70 Hektar oder sowas gekauft hat und die das auch dafür verwendet, um diese 70 Hektar wieder der ursprünglichen Natur und den Bisons zurückzugeben. Und sie hat uns auch über die Schwierigkeiten, die sie hat, mit der Politik und so weiter, hat sie uns auch erzählt. Also da war auch viel Anteilnahme da. Ja, und dann natürlich auch die Höhlen, die wir besucht haben. Das ist ja auch unglaublich, was da vor 30.000 Jahren an Kunstwerken schon entstanden ist. Und wo man das Gefühl hat, wenn man sich tiefer auf diese Höhlenmalereien einlässt, wo man das Gefühl hat, diese Künstler oder diese Menschen, die damals das gemalen haben, die waren in einer ganz engen Verbundenheit. Die waren eins mit diesen Krafttieren. Und die haben das zum Ausdruck gebracht. Also das kann man da in den Bildern auch spüren. Ja, vielleicht habt ihr da auch so Krafttiere, die ihr auch einladen könnt, die ihr bitten könnt, euch auch auf dieser Heilarbeit zu unterstützen. Vielleicht habt ihr einen Zugang zu Buddha Dhamma Sangha, zu dem dreifachen Juwel und öffnet euch dafür und bittet da um Unterstützung für diese innere Heilarbeit. Vielleicht habt ihr einen Zugang zu den Devas und bittet da um Hilfe bei dieser Heilarbeit. Und es ist natürlich etwas total Beglückendes und Bereicherndes, dass wir diese Arbeit nicht alleine machen müssen, sondern dass wir alle Unterstützung, die wir uns nur vorstellen können, zur Verfügung haben. Wir müssen uns nur dafür öffnen. Und dann geschehen Wunder.